10 Episoden Gay Mom Talking. Yippie! Ein kleines Jubiläum. Ich freue mich total und bedanke mich bei euch allen, dass ihr jede Woche so fleißig einschaltet. Es macht sehr, 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 sehr viel Spaß, für und mit euch diesen kleinen Podcast zu machen. Dankeschön. Außerdem ein dickes Dankeschön an meine Unterstützerinnen von www.regenbogenfamilien-nrw.de. Geht mal auf die Internetseite, lohnt sich immer. Heute sprechen wir über ein Thema, was mir persönlich gar nicht gefällt. Und deswegen habe ich mir auch ein passendes Geräusch dazu rausgesucht. Hier kommt das Geräusch. Denn heute geht es um Stiefkindadoption. Ich habe hier gleich einen Erfahrungsbericht für euch von einer sehr schönen Frau und von mir. Ich bin auch dabei. Und wir werden versuchen, euch zu schildern, wie die Stiefkindadoption abläuft. Natürlich nicht immer. Es gibt unterschiedliche Erfahrungsberichte, aber die Geschichte, die ihr gleich hört, die ist nicht so außergewöhnlich. Also die haben wir so oder in ähnlicher Form schon häufiger gehört im Freundes- und Bekanntenkreis. Und hört es euch einfach mal an. Gebt mir gerne Feedback dazu auf Instagram, Gay Mom Talking Podcast. Und ich freue mich auf alles, was ich von euch höre. Und jetzt dürft ihr euch freuen auf ein Interview mit Julia. Viel Spaß.
Hallo Mama. Hallo Mami.
Familie ist bunt. Gay Mom Talking. Der Podcast über Regenbogenfamilien.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Gay Mom Talking, dem Podcast über Regenbogenfamilien. Ich bin Madita und ich habe wieder einen Gast bei mir im Studio. Es ist die Frau, die ihr aus dem Intro dieses Podcasts schon kennt, beziehungsweise ihre angenehme, sanfte Stimme kennt ihr schon. Sie ist die Frau, die seit fast 12 Jahren an meiner Seite ist, seit 2013 meine eingetragene Lebenspartnerin, seit 2017 meine Ehefrau und Mutter meiner beiden Kinder. Hallo Julia.
Hallo, das hast du aber schön anmoderiert, danke.
Ja, sehr gerne. Ja, du hast dich ja immer gefragt, was ich so lange immer in der Abstellkammer treibe. Es ist nur ein Podcast.
Also, ich bin beruhigt, ja.
Danke, dass du die Zeit genommen hast, ein bisschen mit mir zu quatschen. Wir haben heute Kinder frei, das ist total außergewöhnlich. Die Zeit nehmen wir uns leider viel zu selten. So eine Weile haben wir das ganz gut hinbekommen, dass wir wirklich regelmäßig Zeit zu zweit hatten und die Großeltern sich dann mit den Kindern einen schönen Nachmittag gemacht haben oder auch mal über Nacht durften die Kinder dann bei den Großeltern sein. In letzter Zeit haben wir das so ein bisschen schleifen lassen, aber heute ist wieder einer der glücklichen Tage und wie nutzen wir unsere Zeit zu zweit? Wir machen einen Podcast. Nein, wir gehen auch gleich noch schön essen und so. Also macht euch keine Sorgen um uns. Wir machen noch ein bisschen Romantik. Aber wir wollten gerne euch vorher noch eine Geschichte erzählen. Und zwar die Geschichte von der Stiefkindadoption. Nicht so eine schöne Geschichte, oder? Wie hast du das in Erinnerung?
Das war gar nicht schön. Nee, vor allen Dingen die erste Stiefkindadoption war sehr langwierig und sehr kompliziert. Ich musste ja meine eigene Tochter adoptieren, weil sie nicht meine biologische Tochter ist. Und das hat sich insgesamt 1,5 Jahre hingezogen und war mit vielen Hindernissen und vielen unschönen Erlebnissen verbunden. Und in der Zeit ging es mir auch nicht so gut, aus den Gründen.
Also unsere Tochter ist jetzt fast 6 und ich glaube, sie war 3 Monate alt, als wir begonnen haben, uns damals um die Adoption zu kümmern. Damals sind wir zum Jugendamt in unserer Stadt gegangen, zur Adoptionsstelle, hatten natürlich vorher einen Termin vereinbart, um uns beraten zu lassen. Und ich glaube, so im Nachhinein war das Blödste, was wir machen konnten, oder?
Ja, hätten wir uns schenken können, aber wir sind davon ausgegangen, dass die uns helfen werden und dass sie uns gut informieren werden und unterstützen werden. Und deswegen hielten wir das für eine gute Idee, aber das hätten wir lassen sollen. Die haben uns falsche Infos gegeben, die haben uns ein ganz schlechtes Gefühl vermittelt und wir sind da an einen Sachbearbeiter geraten, der uns und unserer familiären Situation nicht so wohlgesonnen war und den hatten wir dann irgendwie an der Backe und das war kein guter Start und es wurde dann irgendwie schlimmer und schlimmer.
Ja, viele von euch, ich weiß ja, viele von euch sind selber homosexuell, bisexuell oder trans und wahrscheinlich kennt ihr dann dieses Gefühl, dass man sich so fühlt wie so ein Alien, ne? Dass man das Gefühl hat, man ist gerade die allererste Lesbe, die in diesem Raum auf diesem Stuhl sitzt. Und genauso ging es mir damals, als wir da beim Jugendamtstermin waren. Also dieser Sacharbeiter hat uns tatsächlich die ganze Zeit das Gefühl gegeben, oder ich glaube, er sagte das sogar.
Ich glaube, das meinte der ernst, ja. Dass er vorher noch nie mit Homosexuellen zu tun hatte. Und dementsprechend waren ja auch seine Fragen. Ich glaube, das war wirklich so, dass er da noch nie drüber nachgedacht hat, dass es auch solche Menschen gibt.
Und dass auch solche Menschen Familien gründen, ja. Obwohl es sein Job ist.
Ja.
Ja, das war echt super unangenehm. Also er war total heiß auf unseren Fall, hat also direkt gesagt, dass er persönlich unser Sachbearbeiter für die Stiefkindadoption werden möchte, weil er vorher noch nie ein lesbisches Paar betreut hat. Das finde ich schon immer etwas befremdlich, aber okay, das wäre jetzt für mich total in Ordnung gewesen, wenn er das respektvoll und mit dem nötigen Know-how gemacht hätte. Aber es hat sich wirklich sehr schnell rausgestellt, dass er vom Thema Stiefkindadoption keine Ahnung hatte und mit homosexuellen Menschen halt total unsicher umgegangen ist. Also wir saßen da, wir waren beide Anfang 30, hatten ein 3 Monate altes Baby auf dem Arm und er fragte uns dann auch so Sachen wie, wissen denn ihre Eltern überhaupt, dass sie lesbisch sind?
Ja, der hat einfach Sachen gefragt, die ihn persönlich auch, glaube ich, so interessiert haben und der hatte natürlich überhaupt nichts mit seiner Arbeit zu tun. Ne? Ja. Also ob da unsere Eltern, was unsere Eltern wissen und davon denken, ist ja irgendwie nicht sein Bier.
Ja, also es war ja auch für die Stiefkinderadoption wirklich völlig egal. Aber er fragt ja auch, ob wir uns tatsächlich sicher seien. Und wir waren ja auch damals schon in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Und wie gesagt, Anfang 30 mit einem gemeinsamen Kind bei ihm zu Besuch. Und er fragte uns dann, sind Sie sich denn wirklich sicher, dass Sie lesbisch sind?
Ich weiß auch noch, dass ich so sauer innerlich bei dieser Frage wurde und gedacht habe, am liebsten würde ich ihn fragen, ob er die Frage dann auch heterosexuellen Frauen stellt, ob sie denn sicher sind, dass sie hetero sind. Aber ich habe das nicht gemacht, weil ich schon in der Situation merkte, irgendwie werden wir von ihm abhängig sein und irgendwie ist es wichtig, dass wir es uns jetzt nicht total mit ihm verscherzen. Ja. Da war ich also viel zu unsicher.
Ja, aber ich glaube, sein Traum war so, dass wir beide sagen, ich dachte, ich wäre mir sicher, aber jetzt, wo ich sie sehe, habe ich es mir nochmal anders überlegt.
Naja, auf jeden Fall ging das irgendwie nur so weiter, dass er komische Sachen fragte und uns irgendwie halbwegs unterstellte, auch dass wir unserer Tochter erzählen wollen, dass sie gar keinen Vater hat, sondern von 2 Frauen abstammt. Und er hat uns dann belehrt, dass wir damit nicht durchkommen würden, weil auch in Grundschulen gibt es ja jetzt schon Aufklärungsunterricht und müssen ja gar nicht glauben, dass wir unsere Tochter da so belügen können und solche Sachen. Also so eine ganz komische Unterstellung, ganz komisches Bild von uns. Er kannte uns ja nicht und irgendwie auch immer so das Gefühl, als ob wir unserem Kind ja was Böses antun, weil es ja ohne einen Einfluss von männlicher Seite aufwächst, als ob wir unser Kind einsperren und niemals einen Mann ihr zeigen würden oder sie niemals einen Mann kennenlernen würde.
Zumal wir ihm ja auch erzählt haben, wie unser Plan und unsere Familienkonstellation ist. Und bei uns ist es so, dass der Vater ja durchaus eine Rolle spielt, wenn auch nicht die Rolle eines aktiven Vaters. Aber es gibt ihn ja bei uns. Also eigentlich ja etwas, was ihm da total hätte gefallen müssen. Das wollte er ja alles gar nicht hören.
Nee, das hat ihm irgendwie nicht gereicht. Ich fand eigentlich auch finde es ja auch immer noch unser Modell gut gewählt und ich bin froh, dass wir das so gemacht haben. Und aber das passte ihm irgendwie alles nicht so richtig und deswegen hat er dann auch im weiteren Verlauf ja probiert, uns das alles so ein bisschen schwer zu machen und dem Vater unserer Kinder da, uns ihn da irgendwie so mit reinzuziehen und das war ziemlich ätzend.
Ja. Also er hat uns, das haben wir eingangs schon gesagt, leider auch falsch beraten. Zum Glück waren wir aber schon ein bisschen informiert. Er wollte also bestimmte Fristen einhalten, die gar nicht einzuhalten sind bei einer Stiefkindadoption. Und wir waren ein bisschen penetrant, haben ihm, also vor allem du hast ihn ganz ständig hinterher telefoniert.
Ich habe ständig angerufen und ihn genervt. Ja.
Genau, damit es also endlich vorwärts ging. Und letztendlich ging es dann auch weiter mit den sogenannten Hausbesuchen. Das war bei uns auch echt nicht so cool. Er kam glücklicherweise nicht persönlich vorbei, denn auf ihn hatten wir jetzt so wirklich überhaupt keinen Bock mehr nach diesem Beratungsgespräch, sondern das Jugendamt hat diese Hausbesuche an die AWO weitergegeben. Wir hatten dann eine Mitarbeiterin der AWO zu Hause, die dreimal zu uns kam. Einmal wurde Julias ganzer Lebenslauf in, wie lange war die da?
Zweieinhalb Stunden, ja, glaube ich schon. Das war enorm lange. Und ja, wir haben da ja wirklich vom, was war da ihre Lieblingsfarbe, als sie im Kindergarten waren, über weiß ich nicht. Ich wurde gefragt, das weiß ich auch noch, ob ich in einem Mietshaus oder in einem Eigentum oder in Eigentum aufgewachsen bin als Kind. Also
total
so eine
wichtig
Frage würde ich im Leben nicht kommen. Diese Frage habe ich noch niemals in meinem Leben irgendjemandem gestellt. Mhm. Schon gar nicht vor dem Hintergrund, dass ich irgendwas darüber aussagen möchte, ob ein Kind gut aufgehoben ist. Ja, ja, also solche Sachen wurden also von wirklich Kindergarten und Grundschule und angefangen alles erfragt und besprochen und ja, ganz detailliert berichtet. Ja, das Allermeiste hat aus meiner Sicht überhaupt nichts damit zu tun gehabt, ob ich für unsere Tochter eine gute Mutter sein kann. Und
zumal es ja bereits war. Also ja, ne, selbst wenn die Stiefkindadoption aus irgendeinem Grund nicht durchgegangen wäre, das Kind wäre ja so oder so bei uns beiden geblieben,
richtig,
auch wenn du dann keine Rechte gehabt hättest. Ne? Also es hätte ja wirklich gar nichts geändert.
Ja, und die wollte ja auch mit dir genau dasselbe als leibliche Mutter durchkauen, genau, ne? Was ja auch merkwürdig
im
war.
Im zweiten Termin, ebenfalls in etwa 2,5 Stunden hat das gedauert, da wurde dann ich einmal komplett durchleuchtet, also auch von Kindergarten bis zum heutigen Tage hin musste ich da die Hosen runterlassen und wirklich alles sehr detailliert beschreiben. Und ich hatte sie dann da mittendrin auch mal gefragt, was soll das denn eigentlich? Ich bin doch die biologische Mutter, warum muss ich mich denn jetzt hier emotional entblößen vor Ihnen und Sie müssen da ein Protokoll drüber schreiben? Tja, das war die Vorschrift. Und sie fügte noch hinzu, das tut auch jedem mal ganz gut, mal so auf die eigene Biografie. Schön, ja. Ich habe mich dann bedankt, gesagt, dass sie ja nicht meine Therapeutin sei und dass es mir lieber wäre, wenn es anders ginge. Ging aber nicht. So, Termin 3 war dann ein kurzer Termin, da wurde nochmal alles abgeglichen. Aber ich weiß auch noch, Julia, dass das für dich ja damals, also weil es also mega lange alles gedauert hat, also zwischen den einzelnen Terminen waren ja auch immer Wochen, Monate, die da vergangen sind. Das war für dich ja eine Zeit, die super schwer war. Kannst du so jetzt rückblickend sagen, was dich da am meisten belastet hat?
Ja, ich fand die Situation an sich so ungerecht, weil das meine Tochter war. Von Sekunde 1 an hat sich das so angefühlt und ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt irgendwie dafür kämpfen, dass ich ein Recht an meinem Kind habe. Das fand ich extrem und das fand ich enorm ungerecht. Und ich hatte auch, weil es sich so lange hinzog und weil es auch, wir haben jetzt ja noch gar nicht die ganzen Stolpersteine erzählt, die dann noch so danach kamen, aber es zog sich so lange hin und war halt auch alles gar nicht so einfach und schnell zu erledigen, dass ich manchmal auch Sorge hatte, wenn jetzt irgendwie sich das so lange hinzieht oder irgendwie noch sich weiter hinauszögert und eben nicht zu einer Adoption jetzt schnell kommt und wir dann Pech haben, dass dir beispielsweise was passiert oder so, dann hätten wir ein Riesenproblem gehabt und ich hatte da irgendwie auch irgendwie Sorge, also es ist natürlich unwahrscheinlich, dass sowas passiert, aber große Sorge auch irgendwie um unser Kind und dass ich dann irgendwann mal dastehen könnte mit null Rechten an unserer Tochter und null Möglichkeiten dann für sie zu sorgen und auch wenn das dann nur in den Gedanken war und mir war auch klar, dass das unwahrscheinlich ist, aber das hat mich wahnsinnig gemacht, ja. Also das hat mich ein paar schlaflose Nächte gekostet, ne? Und dann in Kombination mit dieser Ungerechtigkeit. Und es ist ein bisschen erniedrigender Prozess einfach, ne? Man muss sich da mit Gesundheitszeugnis und polizeilichem Führungszeugnis und was weiß ich beweisen, dass man
dass man tauglich ist,
ne? Und das ist lächerlich aus meiner Sicht und einfach tierisch ungerecht und unangemessen und das war einfach ätzend, ne? Und wenn man dann noch merkt, dass dieser Mensch vom Jugendamt, der ja eigentlich das Wohl des Kindes im Blick haben sollte, eher daran interessiert ist, seine Macht auszuspielen und eher daran interessiert ist, mal so ein paar voyeuristische Fragen zu stellen, die einen schon immer mal an Lesben interessiert haben.
Stimmt, das hat er ja auch gefragt.
Ja.
Er fragte nämlich, ne, also ich gehe nochmal zurück zu diesem Beratungstermin ganz am Anfang der Adoption, da hat er uns gefragt, erzählen Sie doch mal, wie ist denn das so, sich als Lesben in der Öffentlichkeit zu bewegen? Boah, ey. Da könnte ich mich ja spontan auf den Jugendamtstisch übergeben. Das ist echt, also ist wirklich ein, also ist einfach nur erniedrigend. Denn natürlich könnte man etwas sagen, man könnte aufstehen, gehen, sich irgendwo ganz oben beschweren, sodass man einen neuen Sachbearbeiter zugeteilt bekommt. Aber bei uns in der Stadt, das wissen wir jetzt inzwischen, gibt es genau 4 Menschen, die für das Thema Adoption zuständig sind und eben nicht nur für Stiefkindadoption, sondern auch für Fremdadoption. Und das haben wir natürlich nicht gemacht. Da waren wir auch noch viel zu unsicher. Wir hatten auch nicht so viele Kontakte zu Regenbogenfamilien, die schon erfolgreich so eine Stiefkindadoption abgeschlossen hatten. Heute ist das ganz anders. Heute kennen wir mega viele Leute, die den ganzen Quatsch auch schon gemacht haben. Und ich glaube, jetzt würden wir auch mit dem nötigen Maß an Coolness in dieses Verfahren reingehen. Damals war das aber überhaupt nicht so.
Ich würde es jetzt heute auch anders machen, aber damals irgendwie hätte ich mich das alles nicht getraut. Jetzt wissen wir eben auch, dass viele Verfahren schnell und gut und fair und angenehm verlaufen sind bei Freunden oder Bekannten.
So
und
fair, wie es eben geht.
Ja, ne? Natürlich, ja. Das Prozedere ist nach wie vor lächerlich, aber es geht eben auch innerhalb von kurzer Zeit mit möglichst wenig Ärger und ich würde es heute natürlich auch anders machen, aber damals konnte ich das irgendwie nicht. Da hatte ich nicht irgendwie den Mut zu sagen, das lasse ich mir jetzt hier nicht gefallen oder das tut jetzt hier alles nichts zur Sache und hätte dann halt riskiert, dass er da eventuell noch mehr versucht quer zu schießen oder so. Ich wollte einfach nur, dass das wirklich so schnell wie möglich über die Bühne geht und ich wollte einfach nur diese Sicherheit haben, dass unsere Tochter bestmöglich abgesichert ist, dass niemand mir streitig machen kann, dass sie mein Kind ist, denn genauso hat es sich von Anfang an angefühlt und das ist ein furchtbares Gefühl, dass man denkt, das könnte einer jetzt einem nehmen oder irgendwie in Frage ziehen, in Zweifel ziehen.
Ja.
Das wollte ich einfach nur erledigt haben.
Ja,
aber das Negativ-Highlight war ja eigentlich aus meiner Sicht, was dann kam, als der Bericht vom Jugendamt, oder das ist so eine Stellungnahme vom Jugendamt dann letztendlich geschrieben wurde, nämlich, dass dieser Herr vom Jugendamt der Adoption oder die Adoption nicht befürworten wollte, also keine positive Stellungnahme dazu gegeben hat, weil...
Ja, genau, also ich muss noch mal kurz erklären, also ich hatte es ja gerade schon erzählt, bei uns wurde aufgrund von Personalmangel, diese Hausbesuche wurden dann von einer Frau von der AWO gemacht, die wiederum ihren Bericht zum Jugendamt schickt, aber natürlich musste das Jugendamt selber diesen Bericht befürworten und dann auch ans Gericht weiterleiten. Und die nette Dame, die bei uns zu Hause war, hat einen sehr positiven Bericht über uns geschrieben. Natürlich, klar. Wie hätte es anders sein sollen? Aber das fand der Herr vom Jugendamt irgendwie nicht in Ordnung, denn wir haben ja jetzt gar keinen Vater zu Hause gehabt. Und aus seiner Sicht haben wir dem Kind das Recht auf die Kenntnis der Abstammung, also wer eben der Vater ist, verwehrt. Das ist natürlich überhaupt nicht so, sondern wir haben eine anonyme Spende erhalten und den Vater durch die Anonymität schützen wollen. Und genauso war es auch vereinbart. Aber der Mann vom Jugendamt hat sich da absolut quergestellt, hat einen dicken, fetten Vermerk in dieses Schreiben der AWO-Mitarbeiterin reingemacht, dass er eben diese Adoption nicht vollends zustimmen könnte. Und so ging das Ganze dann ans Gericht.
Ja, also der Vater sollte anonym bleiben im Verfahren und wir kannten auch gar nicht zu dem Zeitpunkt seinen genauen Namen, Anschrift und dergleichen. Aber wir kannten ihn persönlich. Wir haben ihn halt persönlich auch schon getroffen und waren in Kontakt und er wollte also jetzt gerne uns zwingen, dass wir diesen Vater zwingen, seine Identität preiszugeben und halt auch dann aktenkundig zu werden, also dass er da dann mit vollständigem Namen, Geburtsdatum und so weiter vermerkt ist und das wollte der Vater unserer Kinder nicht und wir können das auch nachvollziehen. Nichtsdestotrotz, und das hatten wir eben auch vergeblich leider versucht zu erklären, war es uns schon wichtig, dass unsere Kinder ihren Vater kennenlernen können. Genau deswegen haben wir uns ja ihn auch als Spender ausgesucht, weil es jemand ist, den wir dann auch im echten Leben mal treffen können. Es reicht ihm aber halt alles gar nicht, ne? Und
Sie mir die E-Mail-Adresse. Ja, ich kann da einen Detektiv drauf ansetzen. Ja. Den finden wir.
Also es hat ihn irgendwie angespornt und er wollte da jetzt also alles Mögliche oder drohte damit dann alles Mögliche zu versuchen und den Vater zu zwingen. Und wir haben ihm versucht zu erklären, dass das nicht zuträglich für die Beziehung zwischen dem Vater unserer Kinder und uns ist, wenn jetzt da solche Maßnahmen getroffen werden. Und also das war heftig irgendwie und da ließ sich davon nicht abbringen und das war ihm irgendwie so wichtig, dass wir auch wirklich Angst hatten, dass wenn er dann nicht positiv sich zu äußert, dass dann ein Richter, eine Richterin, den man ja nicht kennt, man weiß ja nicht, wer das dann da letztendlich ist, sich davon beeinflussen lassen könnte. Und zu der Zeit war auch so ein Fall in Berlin gewesen, ne?
Genau, ganz ähnlicher Fall. Wir haben uns dann mit dem LSVD, mit dem Schwulen- und Lesbenverband Deutschland in Verbindung gesetzt, weil wir tatsächlich verzweifelt waren in der Situation. Wir hatten da ganz großen Druck von Jugendamtsseite, dass wir die Identität des Vaters preisgeben sollten. Dabei kannten wir sie gar nicht, ne? Also wir haben wirklich uns nur mit Vornamen gekannt und unser Deal war eben, wenn die Adoption durch ist, dann können wir gerne Nachname, Adresse, Geburtsurkunde, was auch immer austauschen, aber zur Sicherheit beider Parteien haben wir es bis dahin beim Vornamen belassen, aber wir waren so unsicher, wie dieses Verfahren nun ausgehen würde, dass wir uns dann Hilfe beim LSVD geholt haben und zeitgleich gab es einen sehr ähnlichen Fall in Berlin, der leider tatsächlich negativ für die beiden Frauen ausgegangen ist, denn da ist die Stiefkindadoption vor Gericht gescheitert, weil eben die Identität des Vaters, des Spenders nicht preisgegeben wurde. So, also wurde uns vom LSVD dazu geraten, den Vater anzurufen, mit ihm zu sprechen, ihn zu bitten, zu diesem Gerichtstermin zu erscheinen, ja, und seinen Ausweis hinzulegen und sich zu erkennen zu geben sozusagen. Und das war uns total, oder mir war das, ich habe dann mit ihm gesprochen, mir war das total unangenehm. Ich habe ihm zuerst eine E-Mail geschrieben, später haben wir noch telefoniert und es war mir so unangenehm, weil das nicht das war, was wir vereinbart hatten. Also wir sind beide diesem Mann wirklich mega, mega dankbar dafür, dass er uns zwei so tolle Kinder geschenkt gemacht hat,
bisschen
uns geholfen.
Ein bisschen haben wir auch
dazu beigetragen.
Ja, aber trotzdem sind wir ihm natürlich dankbar und wollten ihm jetzt eigentlich da auch nicht so Umstände machen. Ne? Das war uns schon sehr unangenehm und ja.
Ja, was heißt Umstände machen? Es ist ja auch einfach entgegen unserer Absprache gewesen. Ja. Und das ist ja nicht sowas wie, ich bin jetzt nicht in der Stimmung, zum Supermarkt zu fahren, geh du mal für mich einkaufen oder so, sondern da hängt ja noch viel mehr dran. Dadurch, dass er dann auch seine komplette Identität uns preisgegeben hat, hat er sich uns ja auch total geöffnet und muss uns dadurch auch sehr Vertrauen schenken, dass wir eben dann nicht, da unangemessen plötzlich bei ihm vor der Tür stehen und ihm zum Geburtstag gratulieren mit der ganzen Familie oder so. Das sind ja alles so Sachen, die damit dranhängen und der ganze rechtliche Kram natürlich noch on top. Glücklicherweise.
Ja, er war hat sofort er sich, einverstanden. Ja, ne? Das war aber, zum Glück super, aber trotzdem war es eine blöde Situation. Und wir hatten dann auch, weil das auch so ein Tipp vom LSVD, meine ich, war, ne? Dass wir gucken, also dass er schon mit zu Gericht kommen soll und dass er aber erstmal draußen warten kann, um abzuklären mit der Richterin, ob das denn wirklich aus ihrer Sicht notwendig ist oder nicht. Mhm. Und so haben wir es dann halt auch vereinbart und wollten gucken. Also er war dann da, er kam dann zu dem Termin und die Idee war, dass wir erstmal ohne ihn reingehen und hören, wie die Lage ist und nur für den Fall, dass es unausweichlich ist sozusagen, würde er dann einfach mitkommen und dann da auch in Erscheinung treten. Und auch da hat dann dieser nette Mann vom Jugendamt uns ziemlich auflaufen lassen. Wir hatten ihm das dann genauso erklärt, dass der Vater des Kindes jetzt kommt, aber möglichst nicht mit in den Gerichtssaal möchte, dass wir, wenn es irgendwie geht, das vermeiden wollen, nur für den Notfall. Und hat dann so mehr oder weniger zugestimmt und dann hat er noch erstmal auf ihn noch eingeredet, dass er jetzt ja seine Vaterschaft anerkennen müsste, ne? Ja, das weiß ich noch. Dem ist er völlig bleich geworden und hat dann voll Angst bekommen, weil er dachte, um Gottes Willen, was muss ich jetzt machen? Also das fand ich schon mal unmöglich.
Ja.
Und dann waren wir im Gerichtssaal, eine ganz coole, tolle Richterin, die eigentlich nur den Stempel drauf machen wollte, weil alles aus ihrer Sicht klar und eindeutig ist.
Und also diese Frau konnte noch nicht mal vernünftig Hallo zu uns allen sagen, als der Mann vom Jugendamt schon aufsprang und brüllte, der Vater sitzt auf dem Flur.
Das war wie in so einer schlechten Soap eigentlich. Ne? Das war richtig schlecht. Wäre das nicht so ernst gewesen und hätte es nicht uns betroffen, wäre das echt noch ganz lustig gewesen. Aber
ja, und es ist wohl rein rechtlich so sagte die Richterin uns, dass jetzt, wo sie Kenntnis darüber hatte, dass der Vater draußen sitzt, muss sie ihn auch anhören. Also war dann wirklich nicht möglich, ihn einfach sitzen zu lassen.
Und sie meinte dann leider echt zu uns, ja, ich hatte hier eigentlich schon alles ausgefertigt und alles ausgestellt. Ich hätte jetzt überhaupt gar keine Fragen mehr gehabt, sondern ich wollte Ihnen das jetzt hier eigentlich nur geben. Aber leider, das ist jetzt leider so, jetzt muss ich ihn anhören und jetzt, dann gehen Sie doch mal aus. Und ich weiß noch genau, wie ich rausgegangen bin zu ihm und dann sagen musste, du müsstest jetzt bitte mit reinkommen, sagt die Richterin. Das tat mir so leid, ich habe mich so schlecht gefühlt.
Und ich hatte mir so gewünscht, dass du rausgehst, deinen Kopf raussteckst und nur sagst, renn weg oder sowas. Dann wäre es alles geregelt gewesen. Ja gut, aber hast ihn reingeholt, war ja richtig so.
Ja, und es ist ja auch alles dann, alles gut gegangen und dann hat noch der Jugendamtsmitarbeiter noch ein bisschen Ärger von der Richterin bekommen.
Die
das fand
hat
ich
den
gut.
so zusammengefaltet. Ja. Das war herrlich, weil der wirklich überhaupt keine Ahnung hatte. Hat uns also das ganze Verfahren inklusive, wir kriegen wirklich eine geänderte Geburtsurkunde und so weiter, hat 1,5 Jahre gedauert. Also bis zu diesem Zeitpunkt war es dann noch nicht ganz so lange. Aber so lange hat er uns wirklich mit falschen Infos versorgt, weil er es nicht besser wusste. Aber statt sich selber schlau zu machen, hat er uns da wirklich mit einem ganz schlechten Gefühl, mit ganz viel Unsicherheit und falschen Infos auflaufen lassen. Und diese Richterin, natürlich deutlich besser informiert als er, hat ihn da richtig schön zur Sau gemacht. Und das war so geil. Das hat mir so Spaß gemacht, das zu sehen, wie er dann da sich das anhören musste. Naja, letztlich ist dann die Adoption natürlich gut ausgegangen. Es gab dann noch mit dem ganzen schriftlichen Kram noch richtig viel hin und her, weil dann ja plötzlich der Vater auch noch da war und alles neu ausgefertigt werden musste. Bis es zur Geburtsurkunde kam, das hat auch noch ewig gedauert. Es gab zwischendurch eine Geburtsurkunde, wo ich nicht mehr als Mutter drin stand, sondern nur Julia und nicht wir beide. Also ein Riesenchaos. Geld hat das Ganze auch noch gekostet.
Aber gut, fand ich auch, fällt mir ein. Zwischendurch war auch lange Zeit unsere ganze Akte verschwunden. Da wusste das ganze Gericht nicht mehr, wo unsere Akte war. Und das fand ich auch ziemlich gut. Da mussten wir wochenlang warten, weil keiner wusste, wo unsere Akte überhaupt ist.
Aber die kannten dich dann schon beim Gericht. Du hast ja täglich angerufen, glaube ich.
Ja, täglich nicht, aber halt regelmäßig. Ne?
Wir wissen immer noch nicht, wo sie ist.
Ich habe auch nicht immer jemanden erreicht. Da war auch nicht zu den Öffnungszeiten immer jemand zu sprechen.
Ja gut, wir müssen ja auch mal in die Kantine gehen. Ja, das war nicht so schön. Ja.
Und bei der zweiten Adoption ging es dann alles deutlich schneller und angenehmer. Aber wir hatten immer noch diesen Sachbearbeiter.
Ja, für den werden, also selbst wenn wir jetzt noch 5, 6, 7 andere Kinder bekommen sollten, den werden wir wohl nicht los. Mhm. Der ist jetzt, glaube ich, für unseren Buchstaben einfach zuständig und freut sich jedes Mal, wenn wir da wieder auftauchen. Mhm. Nee, war keine schöne Zeit, aber wie sagt man? Das schneide ich raus, was ich hier gerade stammel.
Nichtsdestotrotz?
Nee, das andere Wort. Mal abgesehen davon, dass wir jetzt wirklich Pech hatten mit dem Jugendamtsmitarbeiter und auch irgendwie mit den Strukturen innerhalb des Gerichts zu der Zeit, da lief wirklich einiges drunter und drüber, ist dieses Verfahren der Stiefkindadoption einfach eine große, erniedrigende Scheiße. Also ich fand es wirklich erniedrigend. Ich fand es nicht okay, dass ich vor fremden Leuten mein Privatleben, meine ganze Lebensgeschichte und meine Vorstellungen von der Zukunft und was weiß ich noch preisgeben musste. Das ist für mich wirklich, wirklich erniedrigend gewesen, zumal ich viele dieser Menschen als unangenehm empfunden habe. Und dass ich nur um mein eigenes Kind als Kind haben zu dürfen und dann auch meine Partnerin, die ebenfalls Mutter ist, auch dieselben Rechte hat wie ich, dass man da so ein langwieriges, teures und wirklich erniedrigendes Verfahren durchlaufen muss, ist einfach total ungerecht. Es gibt ja im Moment diverse politische Vorgänge, die das Ganze ja nicht abschaffen, auch nicht. Ne? Es ist auch wieder auf bestimmte Fälle nur zugeschnitten. Aber auf jeden Fall soll sich ja jetzt etwas verändern. Und ich finde, es ist einfach mehr als überfällig, denn dasselbe Verfahren gedacht auf eine heterosexuelle Beziehung ist absolut absurd. Und eigentlich ist es bei uns genau der gleiche Fall. Ne? Das ist genauso absurd.
Ja, das ist halt wir müssen da ein Verfahren durchlaufen, das natürlich überhaupt nicht für unsere Familiensituation und Konstellation gemacht wurde. Ne? Es ist ja das Verfahren für Stiefkindadoptionen, wenn ein völlig neuer Partner in die Familie dazu kommt und ein Kind dann irgendwann nach gewisser Zeit des Zusammenlebens adoptieren möchte, was schon deutlich älter ist oder wo eben noch nicht von Geburt an eine Eltern-Kind-Beziehung stattfindet. Ja. Und dafür ist eine Stiefkind-Adoption und wir müssen aber dieselben Formulare ausfüllen, wir müssen dieselben Unterlagen einreichen, wir müssen dasselbe Prozedere durchmachen. Mhm. Und das passt natürlich hinten und vorne nicht, kostet den Staat viel Geld und viel Zeit und ich denke, diese Behörden hätten auch wirklich wesentlich wichtigere Dinge zu tun, als eben diese Stiefkind-Adoptionen bei Regenbogenfamilien durchzuführen. Und merken, glaube ich, jetzt nach und nach auch so einige Beteiligte, dass das nicht so clever alles ist. Und deswegen ändert sich hoffentlich bald das Abstammungsrecht. Mhm. Und da wird hoffentlich bald was geschehen, dass das nicht noch ewig so weitergeht. Auch wenn wir davon dann nichts mehr haben.
Ja, das ist ja egal. Ne?
Ja, das ist egal.
Es geht ja um die Familien der Zukunft. Genau, da würde ich mich einfach mega freuen, wenn denen dieser ganze Quatsch erspart bleiben würde. Zumal dieses Verfahren auch wirklich total willkürlich ist. Ich denke, ich werde noch so die eine oder andere Stiefkind-Adoptionsgeschichte hier im Podcast erzählen lassen. Da wird vielleicht nochmal deutlich, wie unterschiedlich das ablaufen kann. Selbst in derselben Stadt, beim selben Gericht. Das ist wirklich jedes Mal anders. Und ich habe da wirklich schon haarsträubende Geschichten erzählt bekommen, bis hin zum Drogentest bei den beiden Mamas, was auch total Quatsch ist.
Ja, und den die natürlich auch selbst bezahlen mussten, diesen Drogentest. Ne?
Kostet ja nichts, 320 Euro.
Ja. Und jeder Richter, jede Richterin macht es ein bisschen anders, selbst am selben Gericht. Jedes Jugendamt macht es unterschiedlich, im selben Jugendamt machen es die unterschiedlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anders. Mhm. Also es ist völlig willkürlich und das kann irgendwie auch nicht sein. Ne, dass da jeder das so macht, wie er oder sie denkt und das dann einfach so das fragt, was er oder sie gerne mal erzählt.
So wissen wollte.
Genau. Ja, so ist das ein bisschen. Ne? Und oder sich irgendwie überlegt, ich hätte jetzt aber gerne noch die und die Nachweise und noch vom Arzt noch irgendwelche Bluttests ausgewertet oder so. Ne? Das ist nicht okay.
Ja. Ich war gerade beim Friseur und die Frauen, die da gearbeitet haben, die haben irgendwas erzählt und wollten wissen, ob ich einen Freund habe oder einen Mann. Ich habe dann von meiner Familie erzählt, fanden die total interessant, Regenbogenfamilie, und haben dann auch so ein paar Sachen gefragt. Also ich hatte dann irgendwann so eine kleine Traube an Friseurinnen um mich rumstehen, die sich das angehört haben. Und ich war heute in guter Stimmung und habe dann auch sehr gerne Dinge preisgegeben, die ich vielleicht nicht unbedingt jedem erzählen würde. Aber ich denke mal, im Sinne der Aufklärung ist das immer ein gutes Werk, wenn man ein bisschen aus dem Alltag einer Regenbogenfamilie erzählt. Aber wenn man dazu genötigt wird, das auf großer Bühne zu tun, nur damit man Familie sein darf, dann ist es einfach nicht okay. So, das habe ich heute beim Friseur gemacht. Leute, danke, dass ihr zugehört habt mit meinem Special Guest heute. War es natürlich ganz besonders schön hier in meiner kleinen Podcast-Abstellkammer. Und jetzt gehen wir...
Wir
gehen jetzt was essen.
Lecker, alleine, ohne Kinder.
Die Kinder wir lieben unsere Kinder. Wir haben sie adoptiert. Es war schlimm, diese Adoption, aber wir lieben sie. Aber es ist so schön, dass sie heute nicht da sind. Genau. Wir machen jetzt gleich Romantik. Deswegen klinken wir uns an dieser Stelle aus, denn da müsst ihr ja nicht alle dabei sein. Obwohl wir auch eine schöne Folge...
Was für eine Folge? Was meinst du?
Eine Romantikfolge.
Aha.
Das machen wir dann vielleicht ein andermal. Also Leute, danke fürs Zuhören. Wenn ihr etwas mir mitzuteilen habt, Lob, Kritik oder was auch immer, geht auf Instagram Gay Mom Talking Podcast. Bis dann. Tschüss. Das war Gay Mom Talking für diese Woche. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und bedanke mich natürlich auch bei www.regenbogenfamilien-nrw.de für den Support. Und wenn ihr mich unterstützen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Geht einfach auf meine Instagram-Seite, Gay Mom Talking Podcast ist die Adresse. Und dort findet ihr einen Link, mit dem ihr mich ein bisschen supporten könnt. Aber ich freue mich natürlich auch über jedes Feedback, jede Kritik, jedes Lob, denn auch das hilft mir alles weiter. Ich sage bis nächste Woche, ihr Lieben. Ciao, ciao.